RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Tim Korge. US-Präsident Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten verdoppeln auf dann 50%. Das kündigte Trump in einer Rede im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Erst kurz vorher hatte ein Berufungsgericht Trumps Zollpolitik für rechtens erklärt. Die US-Regierung sieht sich auch beim Thema Massenabschiebungen bestätigt. Dem obersten Gerichtshof zufolge dürfen über 500.000 Menschen aus Lateinamerika zurückgeführt werden. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Sie werden auf dem Papier einen Palästinenserstaat anerkennen, so Katz, aber wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Selten zuvor hat ein israelischer Politiker so deutlich erklärt, in dem Palästinensergebiet einen jüdisch-israelischen Staat aufbauen zu wollen.
Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen. Das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. So sollen unter anderem Familiengerichte ermächtigt werden, elektronische Fußfesseln anzuordnen, um Betroffene zu schützen. Hubig will noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Sie will auch sicherstellen, dass gewalttätigen Ex-Partnern kein Sorgerecht mehr zugesprochen wird. Auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 kommt es zu mehrtägigen Einschränkungen. Wegen Schäden an einem Tunnel ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Katharina Trümper, RBB 24.
Im U-Bahnhof Spichernstraße hatte sich Putz von der Tunneldecke gelöst. Grund sind Bauarbeiten auf der Straße oberhalb des Bahnhofes. Dabei wurde gebohrt, wie die BVG mitteilte. Die Standfestigkeit des Tunnels sei zwar nicht beeinträchtigt. Die Sperrung werde voraussichtlich trotzdem mehrere Tage dauern, sagte ein BVG-Sprecher dem RBB. Fachleute müssten nun entscheiden, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande in Bremen 4:0 und sicherte sich als Gruppensieger den Einzug in die Runde der letzten vier. Ausgespielt wird der Titel im Herbst. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Tagsüber Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 24 bis 28 Grad. Am Sonntag schwül und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Es ist 1.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit einer Entwarnung. Auf der B27 Stuttgart-Heilbronn kein Falschfahrer mehr zwischen Kornwestheim Süd und Kornwestheim Mitte Ost. Dann die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe. Die ist zwischen Pforzheim West und Karlsbad wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Umleitung über die U19. Auf der A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück ist der Hahnenkamm-Tunnel gesperrt. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und letzte Meldung, Berlin-Marzahn auf der Märkischen Allee in Höhe Pölchau-Straße sind die Ampeln außer Betrieb. Kommen Sie gut an.
Die ARD-Infonacht.
Kommt vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Wir haben Samstag, den 31. Mai im Studio für Sie, Carsten Fick. Hallo. Und wir starten in diese zweite Stunde des Tages mit einem Blick auf das, was da in Sachen Wirtschaft auf uns zukommen könnte. Die neue Koalition drückt da ja aufs Tempo. Steuersenkungen, Investitionsanreize, einfachere Regeln für Unternehmen. Mit einem Sofortprogramm wollen Union und SPD die Wirtschaft ankurbeln. Noch vor der Sommerpause sollen da konkrete Beschlüsse umgesetzt werden. Die deutsche Industrie begrüßt dieses Sofortprogramm. Dennoch wollen wir mal auf das geschnürte Paket etwas genauer schauen. Was bringt es dem Standort Deutschland und wo fehlt es eventuell noch? Die Ökonomin Veronika Grimm ist seit 2020 Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft, eine sogenannte Wirtschaftsweise, und sie kritisiert dieses Sofortprogramm. Für sie sind das alles, Zitat, höchst fragwürdige Wahlgeschenke. Meine NDR-Kollegin Nina Zimmermann hat sie gefragt, an wen sind das denn Wahlgeschenke?
Ja, man hat ja in dem Sondierungspapier vor den Koalitionsverhandlungen schon versprochen, den Umsatzsteuersatz auf die Gastronomie zu senken, Agrardieselsubventionen zu verteilen und die Mütterrente auszuweiten. Und das sind natürlich kostspielige Maßnahmen in einer Zeit, in der wir uns solche Wahlgeschenke eigentlich gar nicht leisten können, weil ja das Land in einer Wachstumsschwäche ist und wirklich wieder auf den Wachstumskurs kommen muss.
Also ist das alles Sätzen 6 oder finden Sie in diesem Sofortprogramm im Denken der neuen Regierung auch was Gutes, was Tragfähiges?
Ja, es gibt einige gute Ansätze. Das reicht natürlich noch nicht, aber die Senkung der Unternehmenssteuerbelastung, die Absenkung der Stromsteuer, das sind zielführende Maßnahmen. Auch das Handels- und Investitionsabkommen mit Ländern weltweit schneller vorangetrieben werden sollen, das ist sicherlich genau der richtige Weg. Und auch die Vorsätze zur Beschleunigung etwa von Genehmigungsverfahren. Das ist eine Richtung, in die man gehen muss, aber es ist natürlich zu hoffen, dass man hier Erfolg hat, weil das wurde natürlich von allen Vorgängerregierungen schon versucht. Nicht immer mit durchschlagendem Erfolg.
Ist denn grundsätzlich dann Ihre größte Kritik, dass man sagt, ja, selbst wenn ihr auf der einen Seite was versprecht, die Einnahmenseite, die stimmt nicht mehr, weil ihr gleichzeitig eben mit der Mütterrente auch große Löcher reißt?
Ja, das Land ist ja seit Jahren in einer schweren Strukturkrise und eigentlich braucht es Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen strukturell verbessern und auch die immer weiter steigenden Sozialausgaben dämpfen. Wir haben ja seit Jahren die Situation, dass die Sozialausgaben stärker ansteigen als unsere Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Das geht auf Dauer nicht gut. Man hat sich da durchgehangelt eine ganze Zeit lang und die Friedensdividende aufgebraucht, also relativ niedrige Verteidigungsausgaben genutzt, um in die sozialen Sicherungssysteme mehr Geld zu kanalisieren. Das geht jetzt aber nicht mehr. Jetzt macht man das aktuell über Verschuldung, dass man sich diese Spielräume schafft. Aber das ist natürlich auch nicht auf Dauer durchzuhalten. Hier muss es Strukturreformen geben und die werden in diesem Sondierungspapier überhaupt nicht angegangen.
Also wenn Sie jetzt den Gegenvorschlag machen, was müsste passieren? Wie sollten diese Strukturreformen ausschauen, damit Deutschland tatsächlich wirtschaftlich in Schwung kommt?
Ja, eine ganz große Lücke klafft bei der notwendigen Reform der sozialen Sicherungssysteme, also Rentenreformen und eine Reform der Pflegeversicherung. Auch im Gesundheitssystem werden essentiell, um die Tragfähigkeit dieser Systeme wiederherzustellen. Und die Maßnahmen sind seit langem bekannt. Also die Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung, Anstieg der Bestandsrenten mit dem Preis statt dem Lohnniveau, also um da den Kostenanstieg zu dämpfen und die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Alles drei macht man nicht und macht stattdessen Maßnahmen, die entweder die Kosten steigen oder die eigentlich nur Luftnummern sind, wie die Integration der Beamten in die Rentenversicherung, was vorgeschlagen wurde. Das dämpft natürlich die Kosten überhaupt nicht, sondern generiert nur umfangreiche gesellschaftliche Diskussionen, aber löst das Tragfähigkeitsproblem der Rentenversicherung eben nicht. Und da muss man dringend umsteuern.
Jetzt sind Regierungen bei uns auf Zeit gewählt. 4 Jahre hat man in der Regel. Und danach schielt man ja auch schon wieder auf Wählerstimmen, was so manche unpopuläre Entscheidung auf die lange Bank auch schiebt. Aber wie viel Zeit bleibt der Politik gerade überhaupt noch, um den Standort Deutschland wirklich zu stärken?
Ja, wir müssen uns eben klar machen, dass wir nicht mehr so lange Zeit haben. Wir sehen ja eine Verschiebung der geopolitischen Ordnung, weil einfach die Bedeutung, auch die wirtschaftliche Bedeutung der westlichen Industriestaaten relativ unbedeutender wird und die Schwellenländer, zum Beispiel China, wirtschaftlich erfolgreicher sind und deswegen auch Wirtschaftskraft erlangen. Wir müssen uns behaupten in dieser Welt. Und das tun wir nur, indem wir unser Wachstum zurückholen. Und dazu braucht es eine Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme, also ein Abbau der Kosten, des Kostenanstiegs und auch Abbau von Regulierung, Flexibilisierung an den Arbeitsmärkten und eine schnellere Senkung der Unternehmenssteuer, damit bei uns wieder das Wachstum dynamischer zurückkommt. Und ich glaube, wir haben da durchaus Eindruck, weil sowohl China als auch die USA uns einfach technologisch weit voraus sind in den entscheidenden Bereichen, die Wachstum bringen, nämlich bei künstlicher Intelligenz, Digitalisierung. Und da müssen wir den Anschluss in Europa finden, sonst haben wir eben in Europa nicht nur ein Wachstumsproblem, nicht nur die sozialen Probleme, die daraus erwachsen, sondern eben auch ein Sicherheitsproblem.
Vielleicht noch das Stichwort Bürokratieabbau. Investieren soll ja einfacher, schneller und unbürokratischer werden, so verspricht es die Regierung. Dafür sollen bis zum Sommer Überarbeitungen bei Planungsbau, Umweltvergabe, Verfahrensrechten auf den Weg kommen. Heißt es denn, oder kommen, Frau Grimm, geht es denn damit zumindest in eine richtige Richtung? Oder läuft man vielleicht auch Gefahr, am Ende zu unbürokratisch zu werden und vielleicht auch Missbrauch zu fördern? Das kann ja auch eine Gefahr sein.
Ja, der Abbau von Bürokratie ist richtig und wichtig, aber es darf nicht dabei bleiben, nur die Verfahren zu verbessern und zu beschleunigen, sondern es muss auch wirklich zum Abbau von Regeln kommen, die uns entweder in unserer Innovationskraft einschränken, also den technologischen Fortschritt einbremsen. Das betrifft den Datenschutz, das betrifft auch Regelungen, die Fortschritte bei Gentechnik, Fortschritte zum Beispiel auch bei Nukleartechnik einbremsen und dazu führen, dass wir eben unser Potenzial nicht entfalten können. Und das betrifft andererseits eben redundante Gesetzgebung, zum Beispiel beim Klimaschutz. Wir haben die EU-Taxonomie, die ganz detailliert vorschreibt, wie Anlagen zu bauen und konfigurieren sind, die Technologien in nachhaltig und nicht nachhaltig sortiert. Und das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben ja den EU-Emissionshandel, der Stück für Stück die Emissionen zurückführt und diesen Druck aufbaut. Das heißt, solche redundante Gesetzgebung sollte man abbauen, damit wir eben die Transformation auch kostengünstiger vorantreiben können und all unser technologisches Potenzial auch ausnutzen können.
Sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm zum geplanten Konjunkturprogramm der noch jungen Bundesregierung. 1:11 ist es in der ARD-Infonacht. Ein Blick nach Polen jetzt. Morgen Sonntag gibt es dort eine Stichwahl und es geht um mehr als nur den nächsten Präsidenten. Kann Polen den Rechtspopulismus tatsächlich überwinden, wonach es bei der Parlamentswahl 2023 ja aussah? Inzwischen ist Donald Tusk Ministerpräsident des Landes. Oder kann sich die PiS-Partei durchsetzen? Im zweiten Wahlgang morgen trifft der Pro-Europäer Rafał Trzaskowski auf den nationalkonservativen EU-Skeptiker Karol Nawrocki. Und Umfragen zeigen, es geht um jede Stimme. Martin Adam über die Prognosen und die Auswirkungen der Wahl.
J.D. Vance ist doch nicht gekommen. Der US-Vizepräsident hat abgesagt und stattdessen Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen geschickt, um bei einem Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC Wahlwerbung zu machen. Für Carol, also Karol Nawrocki, den Kandidaten der rechtspopulistischen Peace-Partei.
Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Kurz vor der Stichwahl um die polnische Präsidentschaft kämpft Nawrocki um Stimmen. Vor allem um die knapp 15%, die in der ersten Runde an den rechtsextremen Sławomir Mentzen gegangen sind. Mentzen platziert sich als Königsmacher und lädt beide Stichwahlkandidaten ein, zu Verhandlungen auf seinen YouTube-Kanal. 8 Verpflichtungen sollen sie unterschreiben, unter anderem gegen mehr EU-Kompetenzen, höhere Steuern und gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Nawrocki unterschreibt sie alle und legt noch einen drauf. Versprechen wir den Zuschauern, dass wir auch gegen den Green Deal und den EU-Vertrag Mercosur sind. Auch Rafał Trzaskowski geht zu Mentzen. Der Warschauer Stadtpräsident und liberal-konservative Kandidat hatte die erste Wahlrunde knapp gewonnen. Jetzt braucht auch er mehr Stimmen. Aber Trzaskowski unterschreibt nichts, verspricht aber eine harte Migrationspolitik und geht anschließend mit Mentzen ein Bier trinken. Der Versöhner, der Präsident für alle Polen, will Trzaskowski sein. Nawrocki wird im Wahlkampf von Skandalen verfolgt. Er soll einen alten Mann um dessen Wohnung gebracht haben, als Boxer und Türsteher, auch als Zuhälter gearbeitet haben. Trzaskowski präsentiert sich als das Gegenteil. Wählt einen Präsidenten, der Respekt hat vor anderen, der nicht nur an Werte wie Ehrlichkeit und menschlichen Anstand glaubt, sondern sein Leben danach ausrichtet. Trzaskowski tritt an für die regierende Bürgerkoalition von Donald Tusk. Auch die anderen an der Regierung beteiligten proeuropäischen Parteien unterstützen ihn, aber für den Wahlsieg braucht Trzaskowski vor allem Nichtwähler. Viele sind beim ersten Wahlgang zu Hause geblieben, weil sie enttäuscht sind von der Regierung, die kaum geliefert hat, auch aber eben nicht nur, weil der peace-nahe amtierende Präsident Duda Reformen blockiert. Also bittet Premier Tusk um Entschuldigung bei einer Demo vor etwa 150.000 Menschen. Entschuldigung, ja, weil ihr alle habt erwartet, ich auch, dass es schneller geht, mehr und stärker wird. Ihr wartet auch auf das Wort bitte, das in der Politik selten vorkommt. Ja, ich bitte euch sehr, gebt uns Kraft, damit wir Polen ändern können, wie wir es versprochen haben. In den Umfragen stehen Trzaskowski und Nawrocki etwa gleich auf. Am Ende wird die Wahlbeteiligung entscheiden, prophezeien Experten. Ist sie hoch, hat Trzaskowski eine Chance. Bleiben viele Enttäuschte zu Hause, gewinnt Nawrocki. Denn die Wählerinnen und Wähler der PiS kommen auf jeden Fall.
Martin Adam berichtete aus Warschau. Ja, die Stimmung in der Bevölkerung, so haben wir es gehört, ist ungefähr 50-50. Das macht auch diese Wahl so besonders spannend. In Polen hat Dr. Max Brändle das Ganze beobachtet. Er leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Und mit ihm hat mein HR-Kollege Dirk Wagner gesprochen und er hat ihn zunächst gefragt, das klingt so, als sei die Bevölkerung in Polen durchaus gespalten, was diese Entscheidung angeht. Wie haben Sie in den vergangenen Tagen die politische Stimmungslage in Polen erlebt?
Ja, das wurde am letzten Sonntag besonders deutlich. Da haben beide großen politischen Lager nochmal ihre Unterstützer aufgerufen zu großen Demonstrationen hier in Warschau. Der eine, der Marsch der Patrioten für Rafał Trzaskowski, für den Kandidaten des Regierungslagers, den Sie gerade vorgestellt haben, und dann der Marsch für Polen von dem nationalkonservativen Nawrocki. Beide sind durch Warschau marschiert. Das geht sehr friedlich hier in Warschau vonstatten. Also es gibt jetzt keine wirklichen Auseinandersetzungen auf der Straße. Aber es sind doch zwei große polarisierte Lager, die die polnische Gesellschaft zwischen Stadt und Land und auch innerhalb der Familien spalten.
Wie kommt es dazu, dass ungefähr gleich viele Anhänger auf der Seite des einen wie auf der Seite dann des anderen Kandidaten sind?
Ja, da muss man ein bisschen in die Geschichte schauen. Also die Solidarność-Bewegung hat in den 70er und 80er Jahren Polen am Ende erfolgreich befreit von der sowjetischen Fremdherrschaft und für die polnische Selbstbestimmung. Und beide diese Lager, das Nationalkonservative und auch dieses Proeuropäische, kommen aus dieser Bewegung. Auch die handelnden Personen, die da heute noch aktiv sind, Donald Tusk auf der einen und Jarosław Kaczynski auf der anderen Seite, waren dort aktiv, saßen beide am runden Tisch 1989 und sind sich aber spinnefeind. Und die einen haben eine Vision von Polen, wo es um nationale Souveränität geht. Das ist das Peace-Lager. Und deren Vorstellung ist, erst wenn alle Schaltstellen der Macht von unseren getreuen Peace-Leuten besetzt sind, dann ist der Kampf gewonnen. Und wir in der Friedrich-Ebert-Stiftung würden sagen, das ist nicht Demokratie, das ist nicht Pluralismus und eine offene Gesellschaft, das ist ein autoritäres Polen. Und demgegenüber steht dieses weltoffene, proeuropäische Lager, die mehr auf individuelle Freiheiten setzen, von Rafał Trzaskowski und Donald Tusk.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann verkörpern diese beiden Kandidaten auch jeweils die eine und die andere Richtung. Also wir haben da eine sehr klare Abgrenzung offensichtlich.
Ja, die beiden Personen stehen für diese ideologischen Lager. Sie sind nicht unbedingt die wichtigsten Köpfe. Der wichtigste Kopf auf der Peace-Seite ist Kaczynski, der Parteivorsitzende, Mitte 70. Und auf der anderen Seite ist es Donald Tusk. Aber es sind schon sehr große Unterschiede auch in den Karrieren der beiden. Also mit Rafał Trzaskowski steht ein erfahrener Politiker zur Wahl, Bürgermeister von der größten Stadt, von Warschau. Der war auch schon Europaminister und im Europaparlament. Und der nationalkonservative Kandidat, der ist eigentlich ein unbeschriebenes Blatt als Politiker. Der hat als Boxer eine Karriere gemacht, war Historiker mit Spezialgebiet organisierte Kriminalität und Sport und hat in Kulturinstitutionen als rechter Ideologe Karriere gemacht. Das ist eigentlich überraschend, dass er jetzt so nah am Präsidentenamt steht in diesen Wahlen.
Diese Wahl ist ja wahrscheinlich auch ein Test für die Politik der europafreundlichen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk, den Sie gerade schon erwähnt haben. Der führt die Regierung in Polen seit dem Jahr 2023 an. Konnte der die Menschen von seiner politischen Ausrichtung nicht überzeugen oder warum sind die Nationalkonservativen trotz allem so stark geworden?
Also dadurch, dass die Nationalkonservativen, das sind keine rechtsradikalen Spinner oder sowas, ne, sondern die haben eine echte Verankerung in der polnischen Gesellschaft und deswegen auch so viel Unterstützung. Und Sie haben gefragt, konnte der Donald Tusk die Leute noch nicht überzeugen mit seiner neuen Regierung? Ja, das konnte er eben nicht, weil die große Mission dieser neuen Regierung von Donald Tusk, die Reparatur des Rechtsstaats, die Wiederherstellung der Gewaltenteilung, das kann erst funktionieren, wenn auch der polnische Präsident mitspielt. Der hat eine stärkere Rolle als in Deutschland und deswegen konnten zentrale Versprechen noch nicht eingelöst werden.
Ist denn diese Wahl in Ihren Augen auch so eine Abstimmung über die Europäische Union und über Polens Rolle innerhalb der EU?
Ja, das muss man schon so sagen, weil die Konsequenzen sind drastisch. Aber man muss sehen, Polen ist ein sehr proeuropäisches Land. Auch die Nationalkonservativen, auch ein Präsident Nawrocki würde Polen nicht versuchen, aus der EU zu führen. Aber wenn der Nawrocki gewinnt für das nationalkonservative Lager, dann hat Donald Trump aus den USA einen ideologischen Verbündeten, der den Spaltpilz in die EU tragen kann. Und Polen hat sich auf den Weg gemacht, aus ihrer geografischen Position jetzt zur Ukraine hin und nach dem starken wirtschaftlichen Aufschwung mit dem EU-Beitritt vor 25 Jahren, da eine stärkere Rolle in Europa zu spielen. Und das kann gelingen mit einem Präsidenten Trzaskowski, aber mit dem Nawrocki wird es diese Kohabitation in Polen geben. Der Ministerpräsident von der einen Seite, der Präsident von der anderen. Und dann wird Polen als Führungsmacht in Europa bedauerlicherweise ausfallen.
Kurzer Ausblick. Womit rechnen Sie am Sonntag?
Also ich bin Optimist. Das rechte Lager hatte bei der ersten Wahl, wenn man zusammenrechnet, knapp über 50%. Aber das rechte Lager ist fragmentiert. Das kann man nicht einfach addieren. Und ich habe versucht darzustellen, für die Regierungsseite, für die PO, steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Die Handlungsfähigkeit ihrer Regierung in dem Rest der Legislaturperiode. Das heißt, das ist ein starkes Argument zur Mobilisierung. Und die werden es hoffentlich schaffen, ihre Unterstützer am Sonntag zur Wahlurne zu bewegen. Und dann wird es ein knappes Ergebnis meiner Hoffnung nach für den Trzaskowski geben.
Sagt Dr. Max Brändle von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau vor der entscheidenden Stichwahl morgen.
Der Stichtag.
Und da erinnern wir heute an einen der bekanntesten deutschen Filmemacher. Vor 80 Jahren wurde im Allgäu Rainer Werner Fassbinder geboren. Er starb mit nur 37 Jahren. Katrin Krämer mit einem Porträt.
Wer ihn als Berserker bezeichnet, befindet sich in bester Gesellschaft, denn nahezu jeder, der über den Filmemacher, Drehbuchautor und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder etwas sagt oder schreibt, nennt ihn so. Und was sagt Fassbinder über Fassbinders Filmschaffen?
Ich habe das Bedürfnis, die Geschichten zu erzählen, die ich erzähle. Das muss irgendeine spezielle Art von Geisteskrankheit sein, ich weiß es nicht.
Schon als Heranwachsender sucht er Zuflucht in den Lichtspielhäusern.
Das Einzige, wo man so eine Spur Spaß hatte, so als
Der Spaß am Leben vergeht dem Kind nämlich, als sich seine Eltern trennen. Er bleibt bei seiner Mutter, die als Übersetzerin arbeitet und wieder heiratet. Er flüchtet sich nicht nur ins Kino, sondern zum Missfallen seiner Mutter Lieselotte auch ins Schreiben.
Ich habe ihm Fußballschuhe gekauft und Märklin-Baukasten und also Sachen, um ihn abzulenken vom Dichten und vom Geschichtenschreiben. Aber als er so 18 war, da kam er dann und sagte, ich will Regisseur werden.
Fassbinder bewirbt sich an der Filmhochschule. Seine Begabung fällt auf, aber angenommen wird er nicht. 1967 wird er Mitglied einer Münchner Avantgarde-Theatergruppe und gründet dann das Antitheater. 1969 dreht er in 24 Tagen und in Anlehnung an den Film Noir seinen ersten Film. Der Schwarz-Weiß-Streifen Liebe ist kälter als der Tod wird auf der Berlinale gezeigt und ausgebuht und bejubelt zugleich. In dieser Pressekonferenz spricht Fassbinder das Thema an, das ihn dann künstlerisch wie privat zeitlebens beschäftigen wird.
Ich will erstmal die Frage auch für Sie stellen, ob da vielleicht eine Verbindung besteht zwischen Liebe und Gewalt. Ja.
Privates und Arbeit zu teilen, das ist seine Idealvorstellung. Die Schauspielerinnen Hanna Schigulla, Irm Hermann und Ingrid Karwin, die er 1970 heiratet, die Katharin Juliane Lorenz und der Komponist Per Raben leben zeitweise in einer Kommune zusammen. Seine Liebesbeziehungen mit Frauen und Männern meistens gleichzeitig dazu, Kokain, Kettenrauchen, viel Alkohol und oft werden 4 Filme in einem Jahr gedreht. Das Leben, ein Rausch. Fassbinder feiert große, auch internationale Kino- und Fernseherfolge. Die Ehe der Maria Braun oder 1974 Effi Briest.
Oh, nicht doch, Effi, nicht so wild.
Im selben Jahr kommt es zu einem Eklat. Im Frankfurter Theater am Turm, das er für einige Monate leitet, soll sein Stück Der Müll, die Stadt und der Tod uraufgeführt werden. Aber weil es von einem jüdischen Immobilienspekulanten handelt, gibt es heftige Antisemitismusvorwürfe. Es kann dann erst 1987 in New York gezeigt werden, 5 Jahre nach Fassbinders Tod. 37-jährig ist er an einem Herzstillstand gestorben. Geboren wurde der, um den Begriff kommt man nämlich einfach nicht herum, der Berserker der deutschen Filmgeschichte, heute vor 80 Jahren.
Und das war der Stichtag von Katrin Krämer um 1.25 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast und deutschen Fußballerinnen, die rund einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt haben. Die DFB-Frauen haben im Bremer Weserstadion das Nations League-Spiel gegen die Niederlande souverän gewinnen können. Tabea Kunze war als Reporterin live vor Ort.
Knapp 33.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Weserstadion sprangen begeistert auf, immer wieder bei den Aktionen der deutschen Mannschaft, die schon zur Pause mit 3:0 in Führung lagen. In der 9. Minute Linda Dallmann mit dem frühen 1:0 aus 11 Metern. Schüller erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0 und Linda in der 45. Minute nach einem tollen Spielzug zum 3:0 erfolgreich. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schüller noch einmal auf 4:0. Die deutschen Fußballerinnen in allen Belangen dominant und überzeugend gegen schwache Niederländerinnen. Sie holen sich Platz 1 in der Nations League und werden damit beim Finalturnier im Herbst antreten.
Vom Bremer Weserstadion gucken wir nun auf eine Bremer Turnerin, die bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig herausragende Wettkämpfe zeigt. Carina Schönmeier hat Gold am Sprung geholt. Frage an unseren Reporter Florian Winkler, hat der Deutsche Turnerbund denn nun einen neuen Star?
Also zumindest ist die 19-Jährige aus Bremen da auf einem richtig guten Weg dahin. Das ist ihre dritte Medaille, ihr zweiter Titel bei dieser Heim-Europameisterschaft und das haben ihr die wenigsten wirklich zugetraut. Dazu kommt eine unglaublich sympathische Art, die ist so oft die ist nur am Strahlen, diese Carina Schönmeier. Trainiert ja in Chemnitz, also ist auch unheimlich ehrgeizig, total fokussiert, aber hat immer wieder Zeit. Blicke ins Publikum, eine Reaktion, ein Winken. Und sie genießt das hier einfach in vollen Zügen, diesen Wettbewerb, diese Heim-Europameisterschaft. Und wie gesagt, 2 Titel, einmal Silber noch dazu mit dem Team. Also da wird einiges auf sie zukommen. Und ihre Art, wie man auch mit den Turnfans, vor allem mit den Jüngeren umgeht, da hat sie großes Potenzial, so einen neuen Turnstar möglicherweise zu werden in Deutschland. Also wir haben lange drauf gewartet. Carina Schönmeier hat auf jeden Fall das Potenzial dazu.
Bei den French Open der Tennisprofis ist die deutsche Nummer 2 Daniel Altmaier zum zweiten Mal nach 2020 ins Achtelfinale eingezogen. Altmaier hat in der dritten Runde ein schwieriges Match gegen einen körperlich angeschlagenen Gegner Medjedovic aus Serbien in 4 Sätzen überstanden. Der Deutsche ist entsprechend erleichtert über seinen Sieg, aber geht es nach ihm, kann es gern noch viel weitergehen in Paris.
Nee, natürlich, extrem, extrem happy, aber wie schon gesagt, wie schon erwähnt, ich will hier einige Jahre Top-Tennis zeigen und was Großes erreichen. Mein Ziel als Kind ist hier, die Trophäe hochzuhalten und von daher werde ich da alles tun in meinem Leben, um das möglich zu machen.
Erstmal muss er nun aber im Achtelfinale den US-Amerikaner Francis Tiafoe besiegen. Auch Alexander Zverev will ins Achtelfinale der French Open. Dazu muss er den Turniersieger von Hamburg Flavio Corbolli aus Italien bezwingen. Apropos Italien, der Giro d'Italia neigt sich so langsam dem Ende. Auf der 18. Etappe konnte ja bei der Italien-Rundfahrt Nico Denz den ersten deutschen Tagessieg einfahren. Einen Tag später nun stand die Königsetappe auf dem Plan. Wie sie ausgegangen ist, verrät uns Holger Gerska.
Geplant war für diese Königsetappe mit über 5000 Höhenmetern ein dramatischer Schlagabtausch der Besten in der Gesamtwertung mit einer möglichen Entscheidung dieses Giro am drittletzten Tag. Herausgekommen ist aber eine lange weitgehend ereignisarme Etappe in den Alpen ohne konsequente Attacken auf das rosa Spitzenreitertrikot des Mexikaners Isaac del Toro. Offensichtlich sind die meisten von 3 Wochen Italien-Rundfahrt so müde, dass sie sich auf die letzte Bergetappe am Samstag konzentrieren müssen. Der aktuell zweitplatzierte Richard Carapaz aus Ecuador versuchte es 8 Kilometer vor dem Ziel, aber es war schon zu flach, um del Toro noch in Schwierigkeiten zu bringen. Die beiden belegten hinter dem überraschenden Etappensieger Nicolas Prudhomme aus Frankreich die Plätze 2 und 3.
Die 20. Etappe hält für die Radprofis nach knapp 3 Wochen noch einmal über 4.500 Höhenmeter bereit.
Und soweit der Sport mit Ina Kast. Gleich die Nachrichten.
Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die US-Regierung darf hunderttausende Migranten aus Lateinamerika abschieben. Das hat das oberste Gericht entschieden. Einzelheiten aus Washington von Kerstin Klein.
Das betrifft mehr als 500.000 Menschen aus 4 Ländern, nämlich aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela, die legal hier im Land waren, hier arbeiten konnten, hier leben konnten, unter einem Programm, das eingeführt wurde unter der Biden-Regierung. Und die Trump-Regierung hat denen diesen Schutzstatus weggenommen. Und der Supreme Court hat jetzt nicht in der Sache geurteilt, aber er hat gesagt, dass die Trump-Regierung denen diesen Schutzstatus wegnehmen kann, während diese Klärung vor Gerichten noch läuft. Das heißt, die Trump-Regierung kann jetzt diese mehr als 500.000 Menschen abschieben.
US-Präsident Trump hat eine deutliche Erhöhung der Zölle auf Stahlimporte angekündigt. Die Aufschläge sollen von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts verdoppelt werden. In einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlwerks in Pennsylvania sagte er, die zusätzlichen Gebühren würden die amerikanische Industrie stärken. Zölle seien sein absolutes Lieblingswort. Die Regierung begründet die Zölle auf Stahlimporte mit dem Schutz der nationalen Sicherheit. Zuletzt hat ein Gericht in den USA allgemeine Strafzölle auf Waren wieder in Kraft gesetzt. Eine niedrigere Instanz hatte zuvor entschieden, dass die Einführung der Zölle nicht zulässig ist. Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Der russische UN-Botschafter Nebensia sagte, sein Land sei zu Verhandlungen über eine Feuerpause bereit. Erforderlich sei dafür, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden und Kiew die Mobilmachung beende. Wenn es zu einer Waffenruhe komme, könne dann an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts gearbeitet werden. Das war bislang nur die Position der Ukraine. Russland wollte erst eine Grundsatzlösung und dann Verhandlungen über eine Waffenruhe. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Mai weder beschleunigt noch verlangsamt. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes kosteten Waren und Dienstleistungen 2,1% mehr als noch vor einem Jahr. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie im April. Während die Preise für Energie im Jahresvergleich deutlich sanken, wurden Lebensmittel und Dienstleistungen erneut deutlich teurer. Das Wetter in Deutschland. Nachts einige Wolken, im Norden und in der Mitte auch Regen, im Süden klar, 18 bis 11 Grad. Am Tage im Süden sonnig und sonst wechselnd bewölkt. Später in der Mitte Schauer und Gewitter, 22 bis 32 Grad. Am Sonntag wechselhaft, örtlich Unwetter, 18 bis 28 Grad und am Montag sonniger, hier und da Gewitter, 16 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 1.33 Uhr mit 5 Meldungen. Die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim-West und Karlsbad wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kabelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt, Umleitung über die U19. Auf der A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück ist der Hahnenkammtunnel gesperrt. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt und Berlin-Marzahn auf der Märkischen Allee in Höhe Pilchaustraße sind die Ampeln außer Betrieb.
Die ARD-Infonacht
mit Carsten Fick im Studio. Gestern erneut eine wichtige, für viele Menschen auch eine dramatische Entscheidung in den USA. Der Supreme Court, die oberste juristische Instanz, hat den Weg zu massenhaften Abschiebungen freigemacht. Der Gerichtshof erlaubt es US-Präsident Donald Trump nämlich, das humanitäre Aufenthaltsrecht für viele Menschen zu beenden. Also Abschiebungen im großen Stil, so wie von Trump kurz nach der Wahl angekündigt und per Dekret vollzogen. Solche Abschiebungen sind jetzt möglich. Ich habe Samuel Jakisch in Washington gefragt, wie viele Menschen in den USA sind denn da jetzt konkret betroffen und wer ist betroffen?
In diesem Verfahren ging es um insgesamt 532.000 Menschen. Die sind aus vier bestimmten Ländern in die USA gekommen, und zwar aus Kuba, aus Haiti, Nicaragua und Venezuela. Das ist eine 500.000 Menschen, nicht besonders viel im Vergleich zu den ja mindestens 12 Millionen, die bereits in den USA ohne gültigen Aufenthaltsstatus leben. Diese Menschen sind meist schon sehr lange hier, haben Jobs, zahlen Steuern, haben Kinder bekommen, die eine US-Staatsbürgerschaft haben. Und die sind ohnehin bereits permanent von Abschiebung bedroht. Diese jetzt zusätzliche 500.000 Menschen, die ist hingegen erst seit kurzem da aus eben diesen vier Ländern in die USA gekommen.
Wie war denn deren Status, der Aufenthaltsstatus bislang und wer hat das ursprünglich so entschieden?
Diese Menschen hatten bisher ein humanitäres Aufenthaltsrecht, also der Staat weiß, dass sie zwar illegal ins Land gekommen sind, aber er schützt sie trotzdem vor einer Abschiebung, weil die Zustände in ihren Herkunftsländern sehr gravierend waren. Humanitäre Krisen, politische Instabilität oder auch eine zusammengebrochene Wirtschaft. Das ist eine Praxis, die hat Joe Biden eingeführt, also die Vorgängerregierung, also eine Art Aufenthaltsrecht auf Bewährung. Damit wollte er vor allem die Zahl der illegalen Grenzübertritte an der mexikanischen Grenze absenken, indem er diesen legalen Weg schafft. Und die Republikanische Partei unter Donald Trump, die hat dagegen sehr heftig Wahlkampf gemacht.
Donald Trump hatte dieses Aufenthaltsrecht ja gleich nach seiner Wahl per Dekret aufgehoben. Dem widersprach dann ein Bundesgericht und nun die höchste juristische Instanz, der Supreme Court, der gibt Trump sozusagen wieder Recht. Mit welcher Begründung?
Es kommt ein bisschen auf die Details an in diesem Verfahren. Der Supreme Court hat heute nicht in der Sache zum Aufenthaltsrecht entschieden, sondern erstmal über das Verfahren. Also die Regierung Trump hat das Recht, das exekutive Recht, dieses Gesetz ihres Vorgängers rückgängig zu machen und den Schutz dieser Menschen aufzuheben. Und zwar noch während in der Sache parallel Berufungsverfahren laufen in den unteren Instanzen. In denen geht es dann um die inhaltliche Bewertung, also ob es rechtmäßig ist, also ob es der Verfassung entspricht der USA, diese Menschen abzuschieben angesichts der katastrophalen Situation in ihren Heimatländern, und zwar ohne die Einzelfallprüfung für jeden einzelnen Menschen, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Das war die Begründung heute.
Welche Rolle spielt es da, dass der Supreme Court mehrheitlich republikanisch besetzt ist?
Das spielt eine ganz zentrale Rolle. Der Supreme Court ist ein sehr politischer Gerichtshof, die Richter von der Regierung auf Lebenszeit ernannt. Und jetzt gerade gibt es eine konservative Mehrheit, die hat in den letzten Jahren mehrere solcher Urteile gefällt. Also Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt für Minderheiten, für Migranten, für unabhängige Behörden ohne Kontrolle aus dem Regierungsapparat. Und auch viele Urteile, die eben dem Präsidenten eine uneingeschränkte Befugnis erteilen, über den Regierungsapparat so zu bestimmen, ohne dass der Kongress zum Beispiel etwas mitzureden hat. Und dazu, in diese Kategorie, gehört auch das Urteil heute. Und deshalb ist das ein großer Erfolg für Donald Trump und für seine Befugnisse.
Welche Möglichkeiten haben die Betroffenen jetzt noch?
Die größte Hoffnung für diese Menschen sind jetzt die Entscheidungen der Berufungsgerichte. Also eigentlich ist die Rechtslage ja klar, keine Abschiebung ohne richterliche Anhörung, und zwar im Einzelfall. Und dieses Verfahren auch zu bekommen, dafür ist juristische Unterstützung sehr entscheidend. Die haben viele nicht. Manche können sie durch wohltätige Organisationen bekommen, aber viele trauen sich auch nicht mal, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und deshalb ist ihre Lage ziemlich prekär, weil die Behörden in den USA in letzter Zeit sehr häufig sehr schnell abgeschoben haben, ohne ein Gerichtsverfahren abzuwarten, einfach um Fakten zu schaffen.
Samuel Jakisch aus Washington über den Supreme Court, der heute den Weg freigemacht hat für massenhafte Abschiebungen. Betroffen sind rund 530.000 Menschen, die nun um eine Abschiebung befürchten müssen. 1.38 Uhr ist es.
Wirtschaft.
Bürokratieabbau, ja, das wollen alle. So hat die Ampelkoalition im vergangenen Jahr zum Beispiel Aufbewahrungsfristen verkürzt. Banken müssen Steuerbelege seitdem nur noch 8 Jahre lang aufbewahren. Das ist gut gemeint, aber womöglich mit fatalen Folgen. Wenn die ersten Belege demnächst nämlich geschreddert werden, kann womöglich Steuerbetrug in Milliardenhöhe nicht mehr verfolgt werden. Philipp Eckstein mit der ganzen Geschichte, und dabei geht es auch und besonders um die sogenannte Cum-Cum-Affäre.
Für Anne Brohr-Hilker ist klar, es muss jetzt schnell gehen.
Uns rennt tatsächlich die Zeit davon.
Seit Monaten fordert die Vorständin des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende die Politik auf, tätig zu werden.
Die Aufklärung ist ja noch ganz am Anfang. Und wenn jetzt die Unterlagen vernichtet werden dürfen, dann sehen wir das Geld wahrscheinlich nie wieder.
Anne Brohr-Hilker hat vor ihrer Zeit bei der NGO Finanzwende jahrelang als Staatsanwältin zu illegalen Cum-Ex-Steuergeschäften ermittelt und zu sogenannten Cum-Cum-Deals. Cum-Cum wird häufig als großer Bruder von Cum-Ex bezeichnet. Auch dabei geht es um Aktiendeals rund um den Dividendenstichtag, mit dem Ziel unrechtmäßiger Steuererstattungen. Es gibt Schätzungen, dass der Schaden für den deutschen Staat, die Bürgerinnen und Bürger knapp 30 Milliarden Euro betragen könnte.
Und bisher konnte da nur ein winziger Bruchteil zurückgefordert werden.
Die Sorge von Brohr-Hilker aber auch von der Opposition im Bundestag. In den Unterlagen vieler Banken könnten noch viele unentdeckte Fälle schlummern. Doch genau diese Unterlagen könnten bald, ganz legal und schneller als bislang, Schritt für Schritt vernichtet werden. Grund dafür: Im September 2024 hat die damalige Ampelkoalition ein Gesetz zum Bürokratieabbau verabschiedet. Darin die Regelung, Steuer- und Buchungsbelege müssen grundsätzlich nur noch 8 statt 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Für Finanzinstitute gilt diese neue Regel ab dem 1. Januar 2026. Das heißt, ab Januar können sie Belege für die Jahre 2016 und 2017 schreddern.
Und ohne diese Dokumente sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen werden erschwert, aber vor allen Dingen Rückforderungen eigentlich unmöglich gemacht.
Rief der linken Politiker Christian Görke vor 2 Wochen dem neuen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im Parlament entgegen. Der erwiderte:
Ich habe verfolgt natürlich, was es auch für öffentliche Forderungen in den letzten Tagen gegeben hat.
Die Hinweise, so der SPD-Politiker Klingbeil,
die nehme ich sehr ernst. Ich lasse mir das jetzt im Ministerium aufbereiten und es wird dann Entscheidungen geben.
Vergangene Woche setzten die Grünen das Thema erneut auf die Tagesordnung. Sie hatten die Fristverkürzung im vergangenen Jahr zwar noch mit verabschiedet, doch jetzt fordern sie per Antrag im Bundestag, die Fristen für Finanzinstitute wieder zu verlängern.
Es ist eine minimale Gesetzesänderung.
Die würde niemandem wehtun, sagt die Grünen-Politikerin Katharina Beck.
Denn ehrlicherweise, so aufwendig ist das für große Finanzinstitutionen nicht, die Daten, die meist digital sind, sowieso noch ein bisschen weiter aufzubewahren.
Bei der Debatte waren sich alle Parteien einig, Cum-Cum muss weiter aufgeklärt werden. Nur ob die verkürzten Aufbewahrungsfristen tatsächlich dafür ein Problem sind, CDU, CSU und SPD äußerten sich skeptisch. Und auch das Finanzministerium sieht auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios keinen akuten Handlungsbedarf bezüglich der Aufbewahrungsfristen. Dort verweist man darauf, dass gegen Cum-Cum-Gestaltungen bereits umfassende gesetzliche Maßnahmen ergriffen wurden.
Philipp Eckstein berichtete aus Berlin für die ARD-Infonacht. Ja, möglicherweise haben Sie das früher auch mal in der Schule geträumt, wenn jetzt ein Roboter meine Hausaufgaben machen könnte. Oh, das wäre schon eine Riesengeschichte. Heute steht vielleicht nicht gleich ein Roboter im Kinderzimmer, aber zumindest gibt es den Chatbot, also künstliche Intelligenz. Eine neue repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, knapp 1/4 der Schülerinnen und Schüler in Deutschland macht seine Hausaufgaben mit Hilfe von KI. Alarmzeichen oder Chance? Sarah Böttcher berichtet.
Hier ist eine typische Hausaufgabe für Geschichte in der 9. Klasse Gymnasium. Diesmal Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Das war die Stimme von ChatGPT. Der Chatbot braucht nicht mal 1 Minute, bis er ein Referat über die Erfindung der Dampfmaschine ausspuckt oder für Mathe eine quadratische Funktion analysiert. Was früher die Eltern oder Großeltern waren, sei heute eben künstliche Intelligenz, sagt René Michel vom Sächsischen Lehrerverband. Michel ist Musiklehrer an einer Oberschule.
Das ist natürlich einfach ein Gehen mit der Zeit, ne? Und jetzt gibt's eben den Freund KI, der das quasi für die Schülerinnen und Schüler erledigt. Also natürlich ist es nachzuvollziehen, dass man sich da die Arbeit ein bisschen erleichtert.
Trotzdem versucht Michel, seine Klassen darin zu schulen, die künstliche Intelligenz zu hinterfragen. Sonst könnten auch falsche Ergebnisse herauskommen, wie der Oberschullehrer im Fach Deutsch gemerkt hat.
Da ging es um Faust und dort hat einfach ChatGPT dann einfach neue Figuren erfunden. Also in der Aufgabenstellung, die ich gegeben hatte, hat dann ChatGPT als Lösung neue Figuren mit hineingebastelt, die es in dem Faust aber eigentlich gar nicht gibt. Und da merkt man natürlich, wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler das Werk selber nie gelesen haben und die das aber als richtige Antwort hinstellen, dann ist es einfach falsch in meinen Augen logischerweise. Ne?
Deshalb fordert auch Matthias Rose, dass Schülerinnen und Schüler im Umgang mit KI gut geschult werden. Er ist Sprecher des Landeselternrates Sachsen-Anhalt und grundsätzlich sehr offen für künstliche Intelligenz. Zu Hause sei ChatGPT schon ein alltäglicher Begleiter.
Früher muss ich deutlich mehr bei den Hausaufgaben hier und da mal gefragt werden und dann habe ich da irgendwelche Sachen erklärt, musste vielleicht auch selber nochmal ein Buch oder ein Internet anfragen. Das ist heute deutlich weniger geworden und dass das für mich als Vater eben auch eine Entlastung ist. Die KI ist da, die geht nicht mehr weg und wir sollten das Beste daraus holen, was so geht.
Ähnlich sieht es Matthias Ballot. Er ist Professor an der Uni Halle und bildet Deutschlehrer aus. In seinen Seminaren ermutigt er dazu, sich mit KI zu beschäftigen. Bei der Vorbereitung des Unterrichts könne sie zum Beispiel Arbeitsblätter, Lösungsblätter oder Aufgaben erstellen. Ballot meint, dass wir auch die Leistungsbewertung an Schulen neu denken müssten.
Dieses Muster, die Schüler bekommen Hausaufgaben und der Lehrer kontrolliert sie am nächsten Tag, ist eines, was meines Erachtens ohnehin schon lange fragwürdig und überkommen ist, weil sie natürlich nicht sicherstellen können, dass die Schüler die Hausaufgaben selbst machen, sondern die Eltern haben sie gemacht, man hat sie abgeschrieben im Bus. Das ist ja nichts Neues und das geht nämlich mit ChatGPT und den neuen Technologien viel schneller und viel präziser. Und das heißt, der Sinn und Zweck von Hausaufgaben ist so ein Stück weit durch die KI in Frage gestellt.
Ballot ist gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Bis dahin hilft wohl weiter ChatGPT.
Gerne. Viel Erfolg in der Schule. Du packst das.
Wird schon. Über KI im Klassenzimmer. Alarmzeichen oder Chance, berichtete Sarah Böttcher. 1.46 Uhr wird es.
Die ARD-Infonacht.
Multiple Sklerose. Über diese entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems kursieren diverse Vorurteile. Richtig ist, Multiple Sklerose ist nicht ansteckend, nicht zwangsläufig tödlich und endet nicht in jedem Fall im Rollstuhl. So steht es fettgedruckt auf der Homepage der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Aufklärung scheint aber auf jeden Fall nötig zu sein. Und am gestrigen Welt-MS-Tag, da wollen Betroffene ganz besonders auf die Krankheit aufmerksam machen. Weltweit sind es etwa 2,8 Millionen, in Deutschland mehr als 280.000 MS-Kranke, wie gesagt, in Deutschland. Jedes Jahr trifft MS rund 15.000 Menschen neu, meistens im frühen Erwachsenenalter. ARD-Gesundheitsreporterin Ursula Stamm hat eine junge Frau getroffen, die schon seit ihrer Kindheit mit MS lebt.
Es fing in der Grundschule an. Die damals 10-jährige Lea Mansur hatte Gefühlsstörungen in Armen und Beinen und konnte irgendwann nicht mehr richtig laufen. Kurze Zeit später war klar, sie leidet unter multipler Sklerose, und zwar unter einer schweren Form mit starken Schüben.
Meine Schübe sind bisher ganz, ganz unterschiedlich verlaufen. Also sowohl Lähmungserscheinungen in den Beinen als auch Missempfindungen, Sehstörungen, Sprachstörungen. Alles war irgendwie einmal dabei und natürlich der emotionale Ballast, den man da mit sich trägt.
Während ihre Mitschüler lernen, Sport machen und sich verabreden, sitzt oder liegt Lea zu Hause.
Wirklich schlimm war die Zeit in der Pubertät. Das sage ich auch in jedem Interview so. Das war einfach eine Zeit, an der man merkte, man kann nicht so wie Gleichaltrige und nicht so wie andere. Und man ist viel auf Missverständnisse gestoßen.
Wie zum Beispiel, dass MS für Muskelschwund steht oder gar ansteckend ist. In den ersten Jahren ihrer Erkrankung gab es noch keine ausreichend stark wirkenden Medikamente für ihre schwere Form der MS. Das hat sich inzwischen geändert. Durch den seit 2021 zugelassenen monoklonalen Antikörper Ofatumumab.
Das spritze ich mir in den Bauch, immer am 24. Da habe ich einen ganz festen Tag, damit der Rhythmus nicht durcheinander kommt. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Damit fahre ich sehr gut. Das ist quasi eine Spritze, die ist als Pen verpackt, also schon komplett bereit. Die brauche ich mir quasi nur noch in die Bauchdecke drücken und der Rest geht von alleine. Und damit fahre ich wirklich gut.
Anfängliche Nebenwirkungen wie Hautreizungen und Missempfindungen hat sie inzwischen nicht mehr. Nur die starke Müdigkeit, 24 Stunden nach der Spritze, ist geblieben. Nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend teilweise im Rollstuhl sitzen musste, hat die 24-Jährige inzwischen einen fast normalen Alltag.
Ich arbeite in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, also auch im Schichtsystem, um genauer zu sein, im 24-Stunden-System. Und nebenbei studiere ich noch soziale Arbeit im 6. Semester.
An ihrem Arbeitsplatz und im Studium geht sie ganz offen mit ihrer Erkrankung um.
Wenn ich dann wirklich mal einen Schub habe oder ich Tage habe, wo es mir nicht so gut geht, dass ich mich dann nicht von vorne erklären muss. Ich kann dann einfach sagen, heute spielt die MS verrückt und dann ist es auch gut.
Lea Mansour ist ein positiver Mensch und hat viel Unterstützung durch ihre Familie und ihren Partner. Angst vor einer Verschlechterung ihrer MS hat sie nicht, aber Respekt vor der Krankheit mit den 1000 Gesichtern.
Sollte ich jetzt einen Schub bekommen und würde nochmal im Rollstuhl landen, dann wäre das mit Sicherheit eine schwere und schlimme Zeit für mich. Aber ich weiß, dass es danach auch wieder bergauf geht.
Sagte Lea Mansour, die seit ihrem 10. Lebensjahr MS hat und sich für mehr Aufklärung über die Erkrankung einsetzt. Simon Feißner ist geschäftsführender Oberarzt in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum und hat die neue Professur für Neuroimmunologie inne. Er sagt, wer heute die Diagnose MS bekommt, der hat gute Chancen, später nicht im Rollstuhl sitzen zu müssen. Mein WDR-Kollege Andreas Bursche hat ihn gebeten, die Krankheit erst einmal zu beschreiben. MS beginnt ja meist zwischen 20 und 30 und verläuft erst einmal in Schüben. Warum ist das so und was richtet die Krankheit im Körper an?
Es handelt sich letzten Endes um eine Autoimmunerkrankung, bei der entzündliche Zellen, Immunzellen in das zentrale Nervensystem einwandern und dort die Ummantelung von Nervenzellausläufern, den sogenannten Axonen, angreifen. Diese Ummantelung ist wichtig für die Isolation der Nervenzellen und wichtig, um Impulse weiterzugeben. Das ist die sogenannte Myelinscheide. Und dann kommt es zu einer Aktivierung von Immunzellen im Nervensystem und zu der Entwicklung von entzündlichen Herden, die dann letzten Endes zu neurologischen Ausfällen führen können. Das kann ganz mannigfaltig sein. Es können zum Beispiel Lähmungen der Beine sein. Es kann eine Sehstörung sein oder eine Störung des Ganges. Das heißt also, wir sehen sehr unterschiedliche Präsentationen von klinischen Ausfällen bei Patienten, die Schübe haben.
So, das, was Sie jetzt vorangebracht haben, wo es eine Neuerung gibt, das setzt an der Stelle an, an der man eigentlich im Moment nichts tun kann. So, ich kann aber bis zum gewissen Punkt schon jetzt mit Medikamenten diese Schübe reduzieren oder nicht ganz so schlimm erscheinen lassen. Das ist richtig, ne?
Völlig richtig. Wir haben mittlerweile ungefähr 20 zugelassene Medikamente in Deutschland verfügbar, die teils sehr effektiv darin sind, Schubaktivität zu reduzieren, die auch einen gewissen Effekt darauf haben, dass eine Behinderungszunahme reduziert wird und auch das Risiko, dass irgendwann die sogenannte schleichende Verlaufsform, wir nennen das sekundärchronisch-progredente MS, entsteht. Und das ist eine Verlaufsform, wo wir aber ansonsten noch nicht sonderlich gute medikamentöse Therapieoptionen haben, um diese Verlaufsform wirklich zu stabilisieren. Und an dieser Stelle setzt dieser neue Behandlungsansatz an. Das ist letzten Endes ein Behandlungsansatz, der sowohl Immunzellen, die im Blut schwimmen, herunterfährt und runterreguliert, als auch Immunzellen, die direkt im zentralen Nervensystem sitzen, sogenannte Fresszellen. Und deren Aktivität reduziert.
Muss ich leider einmal ganz kurz rüber. Der ARD-Verkehrsservice in der Infonacht. Achtung, Falschfahrer. Auf der A28 Oldenburg-Bremen zwischen Oldenburg-Marschwick und Oldenburg-Rheinbrück kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie dort bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A28 Oldenburg-Bremen zwischen Oldenburg-Marschwick und Oldenburg-Rheinbrück. Dort ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und weiter geht es mit dem Beitrag über neue Therapieansätze bei Multipler Sklerose.
Studien hierzu gelaufen mit verschiedenen Präparaten weltweit. Ein Präparat ist jetzt im Grunde genommen am erfolgreichsten gewesen und hat in weltweiten Studien vielversprechende Ergebnisse gebracht. Wir haben bei einer dieser Studien auch teilgenommen und hier als Studienzentrum mitgemacht. Und letzten Endes ist es ein Präparat, was sowohl bei Patienten mit einer schubförmigen MS getestet worden ist, als auch bei Patienten mit einer schleichenden Verlaufsform. Und das, was wir dort gesehen haben, ist, das ist jetzt ein etwas technischer Begriff, aber das ist das Risiko einer Behinderungszunahme nach einem bestimmten Zeitpunkt reduziert. Das bedeutet also, man schaut sich an, wie die Behinderungszunahme nach 6 Monaten ist. Da muss es nochmal bestätigt werden. Und dieses Risiko konnte um etwa 30% entweder gegen ein Placebo reduziert werden oder aber bei schubförmigen Patienten gegen eine Vergleichssubstanz auch um etwa 30% reduziert werden. Das heißt, wir haben aus 3 verschiedenen Studien wirklich vielversprechende Ergebnisse, dass es ja ein sehr effektiver Ansatz bei der Behinderungsprogression sein kann.
Sie sagen aber selber, da ist für die Zukunft noch einiges, was getan werden muss. So wie ich das verstehe, dieses neue Medikament, das Sie so hoffnungsfroh macht, setzt aber am Immunsystem an. Was ist denn mit der Schaltzentrale, die ja für MS auch nicht ganz unwichtig ist, das Hirn und das Rückenmark?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Letzten Endes setzt dieses Medikament sowohl bei Immunzellen an, die im Blut zirkulieren oder letzten Endes im zentralen Nervensystem Entzündung vorantreiben können, aber eben auch direkt im Nervensystem selbst. Das heißt, Zellen, die dort vor allem die Entzündung vorantreiben können, die sogenannten Mikroglia, werden heruntergefahren und in ihrer Aktivität gebremst. Aber Sie sprechen letzten Endes einen extrem wichtigen Punkt an, nämlich, dass Nervenzellen selbst geschützt werden oder aber vielleicht sogar die Ummantelung von Nervenzellen wieder aufgebaut wird. Das wird mit derartigen Medikamenten noch nicht erreicht.
Sagt Simon Feißner, Oberarzt in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum.
Kultur.
Ja, auch im Mai sind wieder spannende Graphic Novels erschienen, die wir Ihnen jetzt gerne vorstellen wollen. Und die blicken zurück in die Vergangenheit, in die Ost- wie in die westdeutsche sowie in die argentinische Geschichte. Und wir wagen zudem einen Blick in die Zukunft der Hauptstadt Berlin. Matthias Heller stellt die Bücher vor.
Reden ist Silber, heißt es, und Schweigen ist Gold. Aber so ist es nicht immer, vor allem nicht, wenn man in die Vergangenheit blickt. Schweigen heißt das neue Buch von Birgit Weyer. Darin erzählt sie von 2 Frauenschicksalen. Zum einen, das der Jüdin Ellen Marx, die als junges Mädchen vor den Nazis Ende der 30er Jahre nach Argentinien flüchtet. Zudem erzählt sie die Geschichte der Studentin Elisabeth Käsemann, die es in den 70er Jahren nach Lateinamerika zieht, um sich für die sozialistisch-marxistischen Ideale einzusetzen. Beide Frauen erfahren allerdings am eigenen Leib die Folgen der Militärjunta in Argentinien. Eine Tochter von Ellen Marx, die sich politisch engagiert, verschwindet plötzlich und spurlos. Ähnlich ergeht es Elisabeth Käsemann. Allerdings weiß man von ihr, wo sie gefangen gehalten wird. Doch die deutsche Botschaft in Buenos Aires sowie das Auswärtige Amt unternehmen nichts für ihre Freilassung. Die Folge? Sie wird vom damaligen Regime ermordet. Birgit Weyer zeichnet in ihrem unverkennbaren holzschnittartigen Stil die Gewalt, die Ohnmacht, die Verzweiflung, das Grauen, aber auch die Hoffnung der Figuren. Wie immer überlagert sie teilweise dabei einzelne Bilder farblich, schafft dadurch viele Ebenen, zeitliche wie inhaltliche.
Irgendwann, als es fertig war, habe ich gemerkt, dass sich die Welt verändert hat von dem Moment an, wo ich angefangen habe zu schreiben und zu zeichnen, und dass eben sowas wie Erinnerung wieder sehr wichtig geworden ist. Also dass ich so das Gefühl habe, wenn man sich erinnert, es ist schon fast wie ein Akt des Widerstandes heutzutage. Also man muss alles neu beginnen und alles ist einfach und simpel und nicht so komplex. Und dem würde ich gerne mit dem Buch was entgegensetzen, aber das war nicht mein Ziel.
Auch wenn das Buch Schweigen heißt, ist die Stimme, die Birgit Weyer auf diesen knapp 400 Seiten erhebt, laut und kräftig.
Muss ich leider noch einmal rübergehen. Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Noch ein Falschfahrer auf der A6 Heilbronn-Kaiserslautern. Zwischen Vierheimer Dreieck und Kreuz Frankenthal kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Auch dort bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen. Auf der A6 Heilbronn-Kaiserslautern zwischen Vierheimer Dreieck und Kreuz Frankenthal. Dort ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Die DDR zeichnet die knapp 41 Jahre des Arbeiter- und Bauernstaates im Stile einer Vorlesung mit Graphic Recorder, also einem Live-Zeichner, auf 160 Seiten nach. Temporeich geht es von der Gründung bis zur Wiedervereinigung durch die Zeit, nach dem Motto, dieses Buch in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Alle Fakten werden von witzigen Cartoons oder Infografiken garniert, frisch, unterhaltsam und historisch fundiert. Ein Sachcomic, so kompakt wie eine Halloumi-Kugel und so gehaltvoll wie eine Soljanka. Berlin im Jahre 2099. Bei einer Auktion wird ein digitales Kunstwerk versteigert. Der Käufer hat allerdings nur kurz Freude daran, bevor ihn eine Kugel niederstreckt. Die Schützin flieht und die Suche nach der Mörderin beginnt. Für Sascha Jäger. Eine Mischung aus Privatdetektiv, Spezialagent und Überlebenskünstler. Futuristisch im Stile der Blockbuster wie Fifth Element oder Minority Report gilt es für ihn, den Überwachungsapparaten zu entschlüpfen und den Fall zu klären. Metropolia, so der Titel, ist grafisch wie farblich großes Kino. Funkelnde Lichtreflexe, wabernde Schattierungen und Figuren, die eine tiefere Geschichte haben. Alles liest sich wie ein einziges Storyboard für einen kommenden Blockbuster. Man darf gespannt auf Band 2 sein. Der erste jedenfalls reißt einen schon gehörig mit in die Zukunft.
Und das waren die Graphic Novel Tipps von Matthias Helle. Alle Details dazu und zu weiteren Graphic Novels, die gibt es im Netz unter ndr.de/kultur. Und soweit die ARD-Infonacht mit Carsten Fick im Studio. Detlef Karg bringt Sie nun gut informiert in den neuen Tag. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Tim Korge. US-Präsident Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten verdoppeln auf dann 50%. Das kündigte Trump in einer Rede im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Erst kurz vorher hatte ein Berufungsgericht Trumps Zollpolitik für rechtens erklärt. Die US-Regierung sieht sich auch beim Thema Massenabschiebungen bestätigt. Dem obersten Gerichtshof zufolge dürfen über 500.000 Menschen aus Lateinamerika zurückgeführt werden. Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen. Das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Ronald Lessig.
Hubig kündigte ein Maßnahmenpaket an. So sollen Familiengerichte ermächtigt werden, elektronische Fußfesseln anzuordnen, um Betroffene vor häuslicher Gewalt zu schützen. Hubig will noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Außerdem soll ein verpflichtendes Anti-Gewalt-Training eingeführt werden. Die Ministerin will auch sicherstellen, dass gewalttätigen Ex-Partnern nicht mehr das elterliche Sorge- und Umgangsrecht zugesprochen wird.
Der ukrainische Präsident Selenskyj lässt offen, ob sein Land an weiteren Friedensverhandlungen mit Russland teilnimmt. Nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über eine neue Verhandlungsrunde in Istanbul bekräftigte Selenskyj auf X, eine Waffenruhe sei für eine Bewegung in Richtung Frieden notwendig. Moskau hat für Montag neue Verhandlungen angesetzt. Ein russischer UN-Botschafter nannte als Bedingung für eine Waffenruhe, dass der Westen in der Zeit keine Waffen liefert und die Ukraine ihre Mobilmachung beendet. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist heute überraschend zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt worden. Bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße hat sich Putz von der Tunneldecke gelöst, wie BVG-Chef Falk in der RBB24 Abendschau mitteilte.
Also ich glaube, gut ist, soweit wir das bisher begutachten konnten, dass also an dem Tragwerk nichts ist, sodass wir von einer dauerhaften Einstellung oder Grundsanierung ausgehen müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten Tage brauchen, um genau zu wissen, wie lange es jetzt dauert, die Decke wieder so herzustellen, dass wir wieder durchfahren können.
BVG-Chef Henrik Falk. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande in Bremen.